Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
South Africa is more than ready. It is now. All systems go.
So kann er auch klingen, der Kontinent der Krisen, Krankheiten und Kriege. Wenn in Afrika WM ist, dann ist das alles vergessen. Schwarz und Weiß feiern zusammen wie noch nie. Vorher wird geunkt, ob das klappt, WM in Afrika. Und hinterher, da kommt der Alltag wieder und damit die Probleme. Das ist bei jeder Party so, wenn der Kater kommt. Eigentlich sollte diese WM ja auch ein Gewinn für Afrika sein. Diese Absicht hat auch die FIFA erklärt. Auch ein Gewinn für Afrika. Der Profit für die FIFA steht schon jetzt fest, ein Rekordgewinn. Über den Gewinn für Afrika ist noch zu reden, zum Beispiel heute bei uns. Die Einnahmen haben lange nicht die Ausgaben ausgleichen können und manche Hotelbesitzer klagen, es seien, anders als versprochen, sogar weniger Touristen gekommen als sonst. Ballverlust. Südafrika nach dem Abpfiff haben wir die nächste Stunde überschrieben und wir wollen wissen, was bleibt. Was bleibt für die Regenbogennation, für Südafrika? Wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich? Und was bleibt für ganz Afrika? Wird es dem Land und dem Kontinent gelingen, den Ball im Spiel zu halten, von der internationalen Aufmerksamkeit nachhaltig zu profitieren? Ronny Blaschke hat sich diese Frage in einem Township bei Kapstadt gestellt.
Das Stadion von Langa hat schon bessere Zeiten erlebt. 20 Jugendliche rasen über das Spielfeld, das einer Kraterlandschaft gleicht. Viele von ihnen spielen barfuß. Von der kleinen Tribüne bröckelt der Putz, zwischen den Sitzen wuchert das Unkraut. Langa ist der älteste Township Kapstadts, erbaut 1923. Hier ist auch Francis Tanner aufgewachsen. Er lehnt an einem verrosteten Zaun und die jungen Kicker schauen zu ihm auf. Tanner hat es schon während der Apartheid weit gebracht. Als erster Schwarzer spielte er 1981 für Hellenic, einem Club der Kapstädter Mittelschicht, ein Symbol der Weißen. Nun lebt er wieder in Langa im Township. Der 52-Jährige will den Jugendlichen helfen, die so werden wollen wie er. Von ihrem holprigen Spielfeld braucht man 20 Autominuten bis zum Greenpoint Stadium, das in einem wohlhabenden Viertel zwischen Ozean und Tafelberg liegt. 8 WM-Spiele fanden in der Arena statt. Die Jungs von Francis Tanner konnten sich keine Tickets leisten. Sie sahen die Tore in der Fleischerei von Mafindi. Das Greenpoint Stadium von Kapstadt hat umgerechnet 300 Millionen Euro gekostet. Wie die Arena künftig genutzt wird, weiß niemand. Den Betreibern droht ein jährlicher Verlust von 600.000 Euro. Von den Baukosten hätten in Langa 60.000 Häuser errichtet werden können, für 300.000 Bewohner. Für Francis Tanner und seine Jungs sind das Zahlen, die sie nicht verstehen und nicht verstehen wollen.
Profispieler haben heutzutage Geld, sie haben Autos und sie haben Häuser. Als ich damals gespielt habe, hatte ich so gut wie nichts. Wenn wir damals ein Auswärtsspiel hatten, musste ich aus Langa bis zur Autobahn laufen. Dort musste ich dann auf meine weißen Mitspieler warten, die mich mit zum Flughafen nahmen.
Francis Tanner hat das Fußballspielen bei Bafana gelernt, dem wichtigsten Verein in Langa, gegründet 1962. Der Club wurde so beliebt, dass sein Name auch auf die Nationalmannschaft Südafrikas übertragen wurde. Bafana Bafana, was so viel bedeutet wie unsere Jungs. Francis Tanner und seine einstigen Vereinskollegen in Langa haben von der Verleihung ihres Namens nie profitiert. Was den Kickern von Langa bleibt, ist ihre Gemeinschaft, ihr Spaß am Spiel, ihr Gesang. Doch die WM wird ihre wirtschaftliche Lage nicht verbessern. Das Turnier hat ihnen den Mut genommen. Der südafrikanische Fußballverband hatte im Frühjahr 49,9% der Namensrechte an Bafana an einen Geschäftsmann aus Johannesburg verkauft. Während der WM wurden allein 1,6 Millionen Artikel dieser Marke verkauft. Auf das Jahr 2010 hochgerechnet, könnte der Geschäftsmann 10 Millionen Euro verdienen. Mit diesem Geld könnten in Langa neue Sanitäranlagen und Stromnetze entstehen. Das Rathaus von Kapstadt, 20 Minuten von Langa entfernt. In einem prunkvollen Saal wird ein Empfang für den ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Frederick de Klerk gegeben, der mit Nelson Mandela 1993 den Friedensnobelpreis erhielt. Kapstadts Bürgermeister, dann Plato, nutzt die Gelegenheit, um vor der Weltpresse eine Bilanz der WM zu ziehen.
Ich bin erfreut, sehr, sehr erfreut, dass alles so gut gelaufen ist. Wir haben die Welt verblüfft und wir können vielen Skeptikern die rote Karte zeigen, die vor der WM nur auf die negativen Seiten geschaut haben. Fußball hat eine wichtige Rolle gespielt, um die Menschen unserer Stadt und unseres Landes zusammenzubringen. Wir alle können heute stolz auf Südafrika sein.
Überschwängliche Worte, die sie in Langa nicht mehr hören können. Die südafrikanischen Politiker glauben, sich während der WM neu erfunden zu haben. Doch sie haben viele auf ihrem Weg zum ersehnten Wohlstand vergessen.
Ronny Blaschke über die Bilanz der WM aus der Perspektive der Township-Bewohner in Kapstadt. Da tauchen Fragezeichen auf. Kann dieses Südafrika, können diese Südafrikaner von der WM profitieren? Was folgt für Südafrika wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich? Schauen wir mal über den heutigen Tag hinaus, an dem dort aufgeräumt wird, die Feierstimmung langsam abebbt und viele wahrscheinlich noch nicht an morgen denken. Dennis Huschka, Soziologe und Afrika-Experte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Tag.
Guten Tag.
Der FIFA-Präsident Blatter hat ja im Zusammenhang mit der WM immer betont, es geht um Gewinnen in Afrika für Afrika. Jetzt hat aber die WM Südafrika erst einmal einiges gekostet. Stadien wurden gebaut, in Infrastruktur und Sicherheit wurden Unsummen investiert. Allein für den Infrastrukturausbau ist von umgerechnet über 1 Milliarde Euro die Rede. Sie haben sich mit dem möglichen Profit für Südafrika in einer Studie beschäftigt. Kann denn das Geld wieder reinkommen?
Man weiß aus Studien über die Weltmeisterschaften der Vergangenheit, dass der wirtschaftliche Effekt von Weltmeisterschaften oft überschätzt wird und im Vorfeld von Weltmeisterschaften durch Unternehmensberatungen zu positiv dargestellt wird. In der Tat ist es so, dass weder kurzfristige positive wirtschaftliche Effekte nachweisbar waren, beispielsweise für die Weltmeisterschaft in Deutschland, aber auch langfristig. Beispielsweise hat man das auch wiederum für Deutschland 1974 untersucht, kam es zu keinen Arbeitsmarkteffekten, die sich positiv ausgewirkt hätten.
Nun war ja auch die Hoffnung, dass diese WM erstmal auch zusätzliche Touristen nach Südafrika, also eben lockt, also so einen kurzfristigen Effekt auslöst. Wurde das eingelöst?
Tatsächlich ist es ja so, dass die Weltmeisterschaft in einer Nebensaison oder eben in keiner Saison stattfand. In Südafrika ist Winter. Das heißt also, dass die Touristen, die zur WM gereist sind, tatsächlich zusätzliche Touristen sind. Allerdings waren die ursprünglichen Schätzungen viel zu hoch angesetzt. Man hatte sich 1 Million zusätzliche Touristen versprochen. Inzwischen hat man die Zahl wohl auf 300.000 herunter korrigiert. Das klingt nach einer Menge, ist aber im Vergleich zu den normalen Wachstumsraten, die der Tourismus in Südafrika seit ungefähr 15 Jahren hat, zu vernachlässigen.
Dann schauen wir mal auf das, was vielleicht perspektivisch mittel- oder langfristig passieren kann, Herr Huschka. Wenn man jetzt also nicht nur darauf schaut, was direkt an Geld wieder reingekommen ist von dem, was ausgegeben wurde. Es bleiben ja einmal die Stadien, da wird über die weitere Nutzung noch diskutiert. Es bleibt aber natürlich auch die Infrastruktur, auch die Transportinfrastruktur. Das wiederum kann ja auch Touristen in Zukunft anlocken. Man kann anders unterwegs sein und es kann vielleicht auch Investoren anlocken, oder?
Die Investitionen in die öffentliche Sicherheit, die vorgenommen worden sind, langfristig als der große Erfolgsfaktor zu sehen. Diese Investitionen können tatsächlich für Tourismus, aber auch für wirtschaftliche Investitionen, für Firmen und natürlich für die Bürger Südafrikas von großem, ja unschätzbaren Vorteil sein. Kriminalität ist auch immer ökonomisch negativ zu bewerten. Und wenn es hier gelingt, längerfristig die Kriminalität zu reduzieren, dann kann man von einem auch wirtschaftlichen Erfolg Südafrikas durch die WM sprechen.
Mhm. Südafrika ist das Land mit einer der höchsten Mordquoten weltweit. Wenn Sie jetzt davon sprechen, dass die Polizeipräsenz auch nach der WM erhalten bleiben soll, dann lässt das ja vielleicht hoffen. Aber es gibt eine andere Seite der Kriminalität, die auch auf politischer Ebene greift. Das ist die Korruption. Die wird ja durch den Ausbau des Sicherheitssystems oder durch ein paar Polizeiwachen mehr nicht unbedingt tangiert.
Das ist richtig. Nun ist Korruption aus der europäischen Perspektive ein generelles Problem Afrikas. Man muss aber sagen, dass Südafrika da schon eher eine rühmliche Ausnahme ist. Natürlich durch 2, 3 Polizisten mehr wird man keine Korruption bekämpfen. Aber durch eigene Erfahrungen im Lande kann ich berichten, dass die Bevölkerung Südafrikas und auch das öffentliche Wesen sehr, sehr sensibel für oder auf Korruption achtet bzw. sie bekämpft.
Sie sind ja auch selbst regelmäßig in Südafrika oder in Afrika überhaupt unterwegs. Jetzt, wenn Sie sagen, Herr Huschka, die Sicherheit, die politische Stabilität, die kann auch neben der Transportinfrastruktur Investoren in Zukunft anlocken. Welche Investoren sind das denn?
Also es geht tatsächlich um ausländische Direktinvestitionen. Das ist der ausschlaggebende Faktor. Wenn man in einem potenziellen Investitionsland bessere Voraussetzungen für sein Unternehmen findet, dann geht man natürlich auch eher hin, wenn es sicherer ist, wenn es weniger Korruption gibt. Wenn also eine langfristige Aktivität in diesem Land erfolgversprechender wirkt, dann geht man natürlich früher oder leichter dahin. Und das ist ein Vorteil, den man aus diesem sogenannten Nation Branding, was Südafrika mit dieser WM betrieben hat, rausziehen kann. Nation Branding bedeutet, dass man das Land als solches verkauft, als sicherer Investitionsort, als freundliches Land, als sicheres und stabiles Land, als politisch verfasstes Land, demokratisches Land.
Ja, das hat es vielleicht auch deswegen geschafft, weil es überhaupt geschafft wurde, diese Südafrika-WM durchzuführen. Also Südafrika es offensichtlich geschafft hat, ein solches Großprojekt zu realisieren. Die Wirtschaft ist ja an sich schon ordentlich gewachsen. Seit 2001 wächst Südafrikas Wirtschaft stärker als die Weltwirtschaft im Durchschnitt. Glauben Sie, dass dann auch langfristig alle Bevölkerungsgruppen in Südafrika von diesem Effekt profitieren können? Weil im Moment scheinen es ja erstmal die zu sein, die direkt an der WM beteiligt waren.
Südafrika ist in der Tat eines der Länder, die die größte Ungleichheit in ihrer Bevölkerung aufweisen. Das kann man beispielsweise mit dem sogenannten Gini-Koeffizienten messen. Das ist ein Maß, das von 0,0 bis 1,0 geht. Je größer die Zahl, desto höher die Ungleichheit. Südafrika ist ungefähr bei 0,6. In Deutschland dagegen hat man 0,3. Also Südafrika ist eines der Länder der Welt mit der größten Ungleichheit. Dies ist eine soziale Tatsache, die man aber auch nur längerfristig beheben kann durch kluge Politik, durch nachhaltige Investitionen, durch das Schaffen von Arbeitsplätzen. Diese Arbeitsplätze sind natürlich durch diese WM nicht entstanden. Die paar Menschen, die in den Stadien mitgebaut haben, sind inzwischen ja wieder arbeitslos oder mussten sich andere Jobs suchen. Aber längerfristig betrachtet ist Südafrika auf dem richtigen Weg, die Ungleichheit abzubauen. Nur das dauert länger, als man denkt. Das kann man nicht in 10 Jahren machen. Vielleicht dauert es wahrscheinlich eher 40.
Dennis Huschka, Soziologe und Afrika-Experte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Vielen Dank. Ballverlust Südafrika nach dem Abpfiff. Der Tag in HR2 Kultur.
44 Beine rasen durch die Gegend ohne Ziel. Und weil sie so rasen müssen, nennt man das ein Rasenspiel. Rechts und links stehen 2 Gestelle, je ein Spieler steht davor. Hält den Ball er, ist ein Held er. Hält er nicht, schreit man, du Tor! Fußball spielt man meistens immer mit der unteren Figur. Mit dem Kopf, obwohl es erlaubt ist, spielt man ihn ganz selten nur.
Heinz Erhards Fußball war das klassisch, da ist Fußball nur ein Rasenspiel. Wirtschaftlich wird die WM vielleicht einen mittel- oder langfristigen Effekt haben. Das funktioniert nicht so unmittelbar, haben wir gehört. Unmittelbar war ein Effekt zu spüren. Schwarz und Weiß haben seit der Rugby-WM 1995 nicht mehr so in Südafrika zusammengefeiert. Das könnte Hoffnungen wecken. Aber während rund um die Stadien geräumt und gekehrt wird, die Fahnen eingerollt, die Koffer gepackt, Sicherheitsvorrichtungen zurückgebaut werden am Rande Johannesburgs die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Denn nach der Feierstimmung und der großen Harmonie fürchten schwarze Einwanderer in Südafrika die Gewalt. Am Wochenende haben bereits über 100 Einwanderer Zuflucht bei der Polizei gesucht. Klaus Stecker berichtet, warum.
Sie ist wieder da, die Angst. Simbabwe, Mosambikaner, Malawier, Basutus aus Lesotho werden bedroht. Wer nicht fließend Zulu oder Xhosa spricht, lebt gefährlich. In den Townships am Ostrand Johannesburgs patrouilliert bereits die Armee. Die Polizei ist landesweit in Alarmbereitschaft.
The country has a culture of violence.
Südafrikas Geschichte ist voller Gewalt, beklagt der Uganda Gabriel Herz vom African Diaspora Forum, einer Lobbyorganisation, die nach den fremdenfeindlichen Exzessen 2008 gegründet worden war, um Migranten zu schützen. Wenn es losgeht, sagt er, dann wird es gewaltsam sein. Das macht uns Sorge.
When it happens, then it will be through violence, and that's what is worrying us.
Flugblätter machen die Runde, Community-Meetings sprechen sich offen dafür aus, die Ausländer zu vertreiben, wenn sie nicht freiwillig gehen.
They are having meetings, they are organizing themselves.
Sie organisieren sich. Anders als vor 2 Jahren ist es eine koordinierte Aktion gegen Migranten.
Attack on migrants.
Egal, wo man fragt, in den Townships von Kapstadt oder in der Innenstadt von Johannesburg, Ladenbesitzer aus Westafrika oder Somalia verbarrikadieren sich. Gärtner, Putzfrauen aus Simbabwe packen die Koffer.
You just go into public transport.
Der Malawier Josvet Banda hört es überall, in den Bussen, Taxis, auf den Märkten. Immer geht es darum, wie sie die Ausländer loswerden können nach der WM.
How can they get rid of them after the World Cup?
This issue is serious because sometimes we.
Nora Tapiva aus Simbabwe berichtet sogar von Vertrauenspersonen wie Kommunalräten und Polizisten, die dafür eintreten, die Ausländer abzuschieben. Ihr Landsmann Jozi Mutandari beklagt, dass die Behörden aus den Vorfällen von 2008 nichts gelernt hätten. Es kann jederzeit wieder losgehen. Diani Dube, ebenfalls aus Simbabwe, glaubt immerhin noch, dass nicht alle Südafrikaner Ausländerhasser sind, sondern dass es kriminelle Elemente sind, die die Angst schüren. Anders als 2008 scheint aber zumindest die Regierung auf der Hut zu sein. Armee und Polizei sind in Alarmbereitschaft. Ein interministerielles Krisenkomitee ist reaktiviert worden. Polizei, Innen-, Sicherheits- und Verteidigungsminister arbeiten zusammen. Gabriel Herz vom Diaspora-Forum.
This government has shown the capacity to.
Die Regierung hat ja mit der WM bewiesen, dass sie bei einem Großereignis Sicherheit gewährleisten kann, dass sie sogar die Al-Qaida abwehren kann. Das hier ist ein internes Problem. Sie sind in der Lage, es im Zaum zu halten.
This is internal and they can contain it.
Die Regierung ist in der Lage, ausländerfeindliche Ressentiments in Zaum zu halten in Südafrika. Das ist die Hoffnung. Aber die Angst vor Gewalt ist real. Die Angst der Menschen aus Malawien, aus Mosambik, aus Simbabwe in Südafrika. Führt das neue Nationalgefühl zu einer neuen Welle der Fremdenfeindlichkeit? Professor Norbert Kersting, Politikwissenschaftler, zurzeit an der University of Stellenbosch in Kapstadt. Guten Tag.
Guten Tag.
Halten Sie denn diese Angst für berechtigt? Droht eine neue Ausländerfeindlichkeit nach dieser friedlichen Feierstimmung in Südafrika?
Wir hatten 2008 eine große Welle von Ausschreitungen gegenüber Ausländern, insbesondere gegenüber Ausländern aus Simbabwe und Somalia. Und die Gefahr besteht durchaus. Wir haben diese WM als WM für Afrika. Und es gab nach 2008, nach den Ausschreitungen, das Motto Kenako, it's time for Africa. Und man hat das sogar noch erweitert, it's time for African humanity, to celebrate African humanity, was so viel heißt, wir feiern afrikanischen Gemeinschaftssinn, Menschlichkeit. Das kann man als Motto sehen, aber es ist natürlich das große Problem, ist diese Idee, dass man Afrika aufwerten will, dass man African Unity, afrikanischen Gemeinschaftssinn fördert. Ist das nur ein Elitenprojekt oder ist das ein Projekt, was auch in den unteren Einkommensschichten angekommen ist?
Aber das sieht so ein bisschen so aus, als wären das auch zwei Seiten einer Medaille. Also dass einerseits durch solche Ereignisse wie die WM Weiß und Schwarz zusammen feiern kann, wie die südafrikanische Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Nadim Gordimer das auch in einem langen Interview in der Frankfurter Rundschau gelobt hat, wo sie sagt, die WM hat gezeigt, dass unsere Rassenprobleme und Spannungen unter den richtigen Umständen sehr wohl überwunden werden können. Und auf der anderen Seite steht dann vielleicht auf einmal ein Gefühl, wir Südafrikaner und wir wappnen uns jetzt gegen die Einwanderungen aus den anderen afrikanischen Ländern?
Das Problem besteht. Wie gesagt, es gab dieses Motto, man will eine afrikanische Weltmeisterschaft haben und man versucht, die afrikanischen Gruppen zu integrieren. Man hatte ja nach dem Ausscheiden der Südafrikaner, der Bafana-Bafana-Teams, mit Ghana eine Mannschaft, die man unterstützt hat. Da wurde dann von Bagana Bagana gesprochen. Und man muss auch wirklich sagen, dass als Ghana dann ausschied, wirklich eine nationale Trauer ausbrach, genauso wie das, als das südafrikanische Team ausgeschieden ist. Wenn man sich das anschaut, ist diese Weltmeisterschaft eine Weltmeisterschaft, die sehr stark in Richtung Multikulturalität geht. Es geht sehr viel um verschiedene Nationalitäten, die nicht mehr so wichtig sind, die als Teams gesehen werden. Und man hat im Grunde eine Art Partystimmung, wo versucht wird, die verschiedenen Gruppen zu integrieren, um ein nationales Fest zu initiieren. Und da war Afrika ganz wichtig, und die verschiedenen afrikanischen Teams wurden am Anfang auch von der Bevölkerung mit unterstützt. Ob das jetzt nach der Weltmeisterschaft noch weiter so geht, das wird man sehen müssen. Man muss sehen, dass man das Problem hatte, dass bei den Ausschreitungen 2008 die Regierung anfangs nicht vehement gegen diese Aggression gegenüber Ausländern vorgegangen ist. Und das fing sehr zögerlich an, und deswegen konnte das wie eine Welle durchs Land schwappen. Und es ist zu hoffen, dass jetzt die Regierung massiv gegen solche Ausschreitungen vorgehen wird, um das schöne Bild, was man jetzt für Südafrika kreiert hat, dass diese Weltmeisterschaft im Grunde ein Rainbow World Cup, eine Regenbogen-Weltmeisterschaft war, wo alle Gruppen friedlich miteinander auskamen, dass das nicht wieder zerstört wird. Mhm.
Aber hat es denn für Südafrika durchaus vielleicht dann doch einen positiven Effekt im Sinne von, ja, man ist sich ethnisch übergreifend national einig und hat sich national gefreut, also auch so einen Schritt in Richtung gemeinsame nationale Identität gefunden?
Nationale Identität ist halt immer eine Gratwanderung, das kennen wir ja aus Deutschland auch. Also starker Nationalismus führt dann leicht auch zur Ausgrenzung von Ausländern. Und da ist gerade die Frage, was für Strategien gibt es, um Ausschreitungen gegenüber Ausländern zu unterbinden, um sie viel stärker einzubinden. Südafrika ist klassisch schon ein Einwanderungsland, das war es schon zu Apartheidzeiten, das ist es immer noch. Und die Zahlen, die zurzeit jetzt kursieren, wie viele Ausländer in Südafrika sind, sind zum Teil völlig übertrieben. Die Reaktionen bis 2008 auch von dem Innenministerium gegenüber Ausländern waren viel zu massiv und zu repressiv. Und jetzt wird man sehen, wie stark ist die Regierung gewillt, die Ausländer zu schützen und zu sagen, okay, wir müssen integrieren, aber dazu gehört auch die Integration anderer afrikanischer Bürger, die bei uns im Land sind.
Aber ist es nicht auch so, dass das ja eine Ursache hat in der inländischen Ungleichheit? Also es gibt riesige Einkommensunterschiede zwischen Schwarz und Weiß. Ich glaube, es ist die größte Einkommensungleichheit weltweit, die man in Südafrika findet. Es ist nach wie vor so, auch 20 Jahre nach dem erklärten Ende der Apartheid, dass immer noch 2/3 der schwarzen Südafrikaner keinen Schulabschluss haben, dass nur 2% der Schwarzen studieren. Also dass da auch ein Boden ist, auf dem solche Ressentiments gedeihen können. Das heißt, man muss doch eigentlich auch noch stärker an diese Ungleichheit rangehen. Wie sind denn da die Konzepte? Und bietet eben diese Stimmung jetzt dann noch eine neue Chance?
Jetzt muss man diesen Optimismus, den man daraus entwickeln kann, weitertragen und die nationalen Projekte anpacken, die sehr wichtig sind. Das ist in erster Linie Erziehung. Im Erziehungswesen gibt es zum Teil hervorragende Konzepte, die zum Teil überambitioniert sind und ganz gut funktionieren in den weißen, reicheren Schulen, in den vielen Schulen in den ärmeren Regionen. Funktioniert dies nicht, und da gibt es jetzt schon neue Konzepte, um das zu ändern. Man wird noch mehr in die Bildung investieren müssen. Das ist ohnehin schon ein großes Budget, aber es scheint noch nicht auszureichen. Und dann muss man natürlich schauen, dass sich die Weltmeisterschaft auch so auswirkt, wie man sich das erhofft, dass im Tourismus es einen enormen Schub gibt für das Land, dass es gleichzeitig mehr Investitionen im Land gibt, um halt viel mehr Arbeitsplätze zu schaffen, um die Wirtschaft zu diversifizieren, nicht nur im Bergbaubereich sich zu konzentrieren, sondern viel stärker eine Wirtschaftsbasis zu schaffen, wo dann auch Arbeitsplätze für die Mehrheit der Bevölkerung da sind.
Professor Norbert Kersting, Politikwissenschaftler, zurzeit lehrend in Kapstadt. Ganz herzlichen Dank.
Pfiff, Anpfiff und Spitz stößt an, Innenrist stoppt, flankt aus dem Stand, flankt zu Absatz und Absatz spreizt, passt und passt zu Kappe, Kappe weiter zu Lasche, Lasche hält die Sohle drauf und kickt zurück, zurück zu Stollen, Stollen vertändelt, verzögert, stolpert, Schnürsenkel fährt dazwischen, Außenrist steigt in die Luft, Wolle zieht ab und Stiefel, Stiefel, Pfiffe hängt hilflos zwischen den Pfosten.
So geht Fußball mit Schuhen bei Karl Rieher. Ballverlust Südafrika nach dem Abpfiff, der Tag in HR2 Kultur. Mehr als einen Monat lang herrschte Ausnahmezustand in Südafrika. Ein schöner Ausnahmezustand, wie von vielen Seiten bestätigt wird. Wir haben schon gehört, dass Schwarz und Weiß zusammen feiern konnten, wie seit der Rugby-WM 1995 nicht mehr. Und dass von dieser Stimmung auch mittel- oder langfristig für ganz Südafrika positive Impulse ausgehen können. Das ist auf jeden Fall wünschenswert und zu hoffen ist auch, dass die Gewalt gegen Einwanderer sich nicht wiederholt. So hat sich das der FIFA-Präsident ja auch vorgestellt, dass so diese WM ausgeht und das Image der FIFA als Weltwohltäter ein bisschen davon profitieren kann. Profitiert hat die FIFA allerdings noch auf der ganz anderen Ebene und weniger für Afrika, mehr für sich selbst, für den Weltfußballverband selbst. Bevor wir uns die FIFA-Bilanz im Einzelnen anschauen, Tim Brockmeier über die Bilanz, die die FIFA selbst zieht.
Wenn es dem FIFA-Präsidenten so richtig gut geht, also so richtig, dann spricht er gerne mal Französisch.
Je suis un président très heureux aujourd'hui.
Ein sehr glücklicher Präsident ist er, der Sepp Blatter. Kein Wunder, hat er doch seine fast im Alleingang nach Südafrika geboxte WM recht erfolgreich hinter sich gebracht.
You can see a president who is satisfied.
Und deswegen ist er natürlich auch zufrieden. Mit rund 600 FIFA-Mitarbeitern ist Blatter, der sich mehr als Staatsmann denn als Sportfunktionär sieht, in Südafrika eingefallen und hat zumindest für 4 Wochen das Land irgendwie mitregiert. Dass die südafrikanische Regierung unter Präsident Jacob Zuma der FIFA tatsächlich viele tolle Privilegien eingeräumt hat, ist ein offenes Geheimnis. So musste die große Blattersche Fußballfamilie für die Dauer ihres Aufenthaltes im WM-Gastgeberland keine Mehrwertsteuer, keine Einkommensteuer und auch keine Zollgebühren bezahlen. Und kein Wunder, dass der Blatter-Sepp dann Dinge sagt wie:
Africa can be proud to have organized this World Cup.
Afrika kann stolz sein auf diese WM. Eine WM, die dem Fußball-Weltverband Rekordeinnahmen von 2,6 Milliarden Euro beschert hat und Südafrika Ausgaben von rund 3 Milliarden Euro allein für die Stadien. Eine geradezu anstößige Summe für ein Land, das seiner Bevölkerung nicht einmal eine funktionierende Gesundheitsversorgung oder Bildungsstätten garantieren kann. Darüber spricht Blatter allerdings nicht. Er spricht von einer wundervollen WM und über die Stadien sagt er:
Die Stadien, these are really jewels.
Juwelen. Nette Umschreibung für Investitionsruinen. Nicht einmal in der 4 Millionen Einwohnerstadt Johannesburg weiß man so recht, wie man die 95.000 Zuschauer fassende Schüssel Soccer City einigermaßen regelmäßig füllen soll. Und nicht einmal die kühnsten Optimisten glauben daran, dass sich die Ausgaben für die 10 WM-Arenen irgendwann mal amortisieren. Darüber spricht Blatter nicht, sondern immer nur über die Erfolge.
We will have a record of spectators, definitely.
Einen neuen Zuschauerrekord wird diese WM bringen, kein Wunder bei diesen Riesenstadien, in denen aber auch viel zu oft Plätze frei blieben. Darüber will der Fußballweltverband aber auch nicht mehr so gerne sprechen, auch nicht über den FIFA-Ticketing-Partner Match, der auf dem Gros seiner VIP-Pakete sitzen blieb und so große Kontingente an gebuchten Hotelbetten wieder zurückgeben musste und damit wohl das ein oder andere Guesthouse an den Rand des Ruins oder gar darüber hinaus trieb.
Was für Südafrika auch immer irgendwann einmal dabei herauskommen wird, eines steht schon fest, die FIFA hat einen Rekordgewinn eingefahren. Denn wer immer noch glaubt, Fußball sei Sport, der vergisst das Geschäft. Vorne dran das des Weltfußballverbandes der FIFA. Woran hat die FIFA verdient? Frage an Oliver Günther. Sie haben im Vorfeld der WM ausführlich das Geschäft mit der WM recherchiert. Wo waren die Hauptposten?
Also Tatsache ist, dass die Fußball-WM schon seit längerem eine Milliardeneinnahmequelle für den Weltfußballverband, die FIFA, ist. Und da gibt es vor allen Dingen zwei ganz wichtige Posten. Der größte Posten sind die Einnahmen aus den weltweiten TV-Rechten. Um es mal an Zahlen deutlich zu machen, die FIFA geht davon aus, dass sie mit dieser WM 2010 in Südafrika über 3 Milliarden US-Dollar eingenommen hat. Rund 2 Milliarden gehen dabei eben auf den Verkauf der TV-Rechte. Und dazu kommt ein zweiter großer Posten. Das sind die Marketing-Einnahmen, also Sponsorenverträge, der Verkauf von Werberechten mit der WM. Da kann man davon ausgehen, dass da im Zusammenhang mit der WM in Südafrika noch mal rund 1 Milliarde zusammengekommen ist. Und die Tendenz in beiden Bereichen ist steigend. Man rechnet zum Beispiel im Hinblick auf die kommende WM in Brasilien noch mal mit höheren Einnahmen bei der FIFA.
Das ist die Geldseite, aber die FIFA hat auch überall eigentlich ihre Finger drin gehabt. Also das gesamte Fest, Party, wie auch immer, eben die Weltmeisterschaft gestaltet. Nicht nur bei den Stadien, wo ja schon viel die Rede von war, was wird gebaut, was wird ausgebaut, was muss neu gebaut werden. Wo noch kann die FIFA wirklich nicht nur mitbestimmen, sondern auch bestimmen in diesem Zusammenhang?
Also eigentlich in fast allen Bereichen. Die FIFA macht auch gar keinen Hehl daraus, lässt auch keinen Zweifel daran, dass die WM ihre WM ist. Das geht schon mit knallharten Werbeauflagen los. Die FIFA hat offizielle Sponsoren, die dafür viel, viel Geld bezahlen. Aber die Sponsoren wollen dafür natürlich auch exklusive Rechte haben. Das heißt, es gibt rund um die Stadien Bannmeilen, in denen niemand anderes für sich und für sein Unternehmen werben darf. Wo man auch kein
kleiner Straßenverkäufer.
Auch kein kleiner Straßenverkäufer. Das hat ja auch sehr, sehr viel Ärger gegeben in Südafrika. Es geht aber noch weiter. Also selbst WM-Reisen, also wenn Fans Tickets haben und nach Südafrika reisen wollen, da gab es in Deutschland zum Beispiel 4 lizenzierte Reiseunternehmen, die bei der FIFA die Rechte kaufen mussten. Auch das Ticketgeschäft hat die FIFA komplett in ihrer Hand. Da sagt die FIFA, das muss auch so sein, weil das ist ein weltweiter Verkauf. Das muss auch weltweit funktionieren und organisiert werden. Aber da hat die FIFA zum Beispiel eine eigene Agentur beauftragt, die Match AG in Zürich. Die wickelt das für die FIFA ab, aber dazu gehört dann eben nicht nur der Ticketverkauf, sondern dazu gehören dann auch das Buchen von Hotelkontingenten, das Reservieren von Sitzen in Flugzeugen. Also die FIFA hat im Grunde genommen auch im kompletten Umfeld dieses Fußballturniers ihre Finger mit drin und bestimmt auch die Regeln.
Wenn die FIFA jetzt zum Beispiel bei den Hotels oder bei den Flügen, bei den Tickets nicht unbedingt selbst so viel verdient, dann kann das aber trotzdem einen negativen Effekt haben, ja, auf das, was hinten dann für andere rauskommt, zum Beispiel für Südafrika.
Also im Bereich Tickets ist es ganz klar so geregelt. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf gehen an die lokalen Organisatoren in Südafrika. Sehr interessant ist aber, wenn man sich vor allen Dingen diesen touristischen Bereich anguckt, weil da kann man auch erkennen, mit welchen Methoden die FIFA arbeitet und wie sehr sie auch diese Gelddruckmaschine WM perfekt durchorganisiert hat. Die FIFA macht es nämlich nicht selber, sondern sie hat eine Agentur beauftragt, die Match AG. Die Match AG muss dafür auch Lizenzgebühren an die FIFA zahlen, aber die Match AG trägt auch das komplette Risiko. Machen wir es mal an einem Beispiel deutlich. Es gibt einen boomenden Bereich in den letzten Jahren im Bereich Fußball. Das ist sogenannte Hospitality. Das sind also nicht der normale Stadionbesuch von Fans, sondern das sogenannte VIP-Packages. Also dazu gehört dann Hotels, Flüge, Unterbringung, Verpflegung, besonders gute Plätze im Stadion. Damit wollte die Match AG dieses Mal riesig Geld machen. Es hat aber nicht geklappt, weil vor allen Dingen die potenzielle Zielgruppe, das sind Unternehmen und Firmen, wegen der Wirtschaftskrise, wegen der Wirtschaftsflaute, da sehr zurückhaltend waren. Für die Match AG bedeutet das wahrscheinlich, dass sie mit dieser WM einen riesen Verlust gemacht haben. Aber dieser Verlust bleibt bei der Match AG hängen und nicht bei der FIFA. Also selbst wenn was schief läuft in diesem Riesenbusiness WM, sorgt die FIFA schon dafür, dass andere den Verlust zu tragen haben.
Und wenn das dann nicht gelaufen ist, nehmen wir nochmal die Hotels, Herr Günther, dann was macht die Match AG dann mit den Hotelzimmern oder mit den Zimmern in den Pensionen, die sie nicht losgeworden sind? Ist das dann ihr Risiko oder ist das Risiko doch bei den Südafrikanern?
Das liegt dann letztendlich bei den Südafrikanern. Im Vorfeld dieser Fußball-Weltmeisterschaft hat die Match AG große Hotelkontingente, also Bettenkontingente, und auch Kapazitäten in Flugzeugen auf Inlandsflügen in Südafrika reserviert gehabt, hat diese Kontingente geblockt. Kritiker sagen, die Match AG hat damit auch die Preise insgesamt in Südafrika in die Höhe getrieben. Als dann klar war, dass diese Kontingente gar nicht abgerufen werden, dann hat die Match AG diese Kontingente freigegeben. Die Hotels hatten dann sozusagen diese Kontingente wieder zur Verfügung, aber es war viel zu kurz. Hoteliers hatten viel zu wenig Zeit, um diese Kontingente noch auf den Markt zu bringen. Also es gab dann Schnäppchenangebote, aber da haben die Fans dann auch letztendlich nicht mehr zugegriffen.
Jetzt könnte man sagen, das sind alles üble Machenschaften. Auch gut, die Match AG macht das ja im Auftrag der FIFA, also üble Machenschaften der FIFA. Aber gleichzeitig könnte man ja auch sagen, es ist der Weltfußballverband. Also ist es doch auch deren Job, das zu koordinieren. Und na klar, muss der damit auch ein bisschen Geld verdienen.
Das ist auch richtig. Also die Weltmeisterschaft ist eben das Hauptprodukt der FIFA. Man muss aber dazu sagen, dass auch Fans zunehmend ungeduldig und auch sauer auf die FIFA reagieren, weil schlicht und ergreifend in Südafrika für viele Fans es viel zu teuer war, an diesem Sportereignis teilzunehmen. Und die Fans kritisieren zum Beispiel, dass eben genau die Art und Weise, wie die FIFA inzwischen mit der WM Geld machen will, eben dazu führt, dass Ticketpreise, dass Hotelpreise, dass auch Flugtickets nach Südafrika, dass das alles einfach unbezahlbar ist. Aber der FIFA ist das eigentlich, würde ich mal sagen, relativ egal. Wir haben mit FIFA-Verantwortlichen vor der WM in Zürich gesprochen. Und da hat uns ein hochrangiger Vertreter der FIFA gesagt, vor 15 Jahren, da war die WM ein wichtiges Fußballturnier, das wichtigste Fußballturnier der Welt. Jetzt ist das das größte globale Event. Und ich glaube, das ist auch die Art, wie man inzwischen bei der FIFA über eben eine Fußballweltmeisterschaft nachdenkt.
Und wie transparent ist dann die Ausgabenseite? Also was weiß man denn, was mit diesen Rekordgewinnen passiert?
Also im Groben weiß man schon, was mit diesen Rekordeinnahmen passiert. Die gehen zum großen Teil wieder in die Organisation der nächsten Fußballweltmeisterschaft. Kann man so grob sagen, ein Drittel der Einnahmen aus einer WM braucht man dann auch wieder für die Ausrichtung der nächsten WM. Der zweitgrößte Posten ist das, was die FIFA sehr gerne auch in ihr eigenes Schaufenster stellt. Projekte zur Entwicklung des Fußballs. Da gibt es alle möglichen sozialen Programme, Ernährungsprogramme. Gehört aber zum Beispiel auch die Förderung des Frauenfußballs dazu. Aber es gibt noch einen anderen großen Posten. In den kommenden 4 Jahren rechnet die FIFA damit, dass sie 300 Millionen Euro braucht, zum Beispiel für Personal. Bei rund 300 FIFA-Beschäftigten könnte man sagen, naja, da ist, bekommt jeder FIFA-Mitarbeiter rund 1 Million Honorar oder Gehalt. Das ist natürlich nicht so. Aber es ist zum Beispiel eines der bestgehüteten Geheimnisse der FIFA, was FIFA-Präsident Josef Sepp Blatter verdient. Das ist bis heute nirgendwo bekannt gegeben worden. Und das ist so ein Indiz dafür, dass es bei der FIFA mit der Transparenz nicht so weit her ist.
Jetzt ist ja eben jener Josef Blatter, der Präsident der FIFA, auch immer, wird kritisch beäugt. Er hat auch schon Korruptionsvorwürfe, ich sage mal, ausgehalten, weil er hat sie, glaube ich, nicht ausräumen können. Aber es gab schon viele, die ihm auch am Stuhl sägen wollten. Und die gab es natürlich auch diesmal, die gesagt haben, jetzt wenn das in Südafrika schief geht, dann ist er reif. Haben diese Kritiker denn Chancen, an Josef Blatter ranzukommen?
Also ich würde mal im Moment die Einschätzung meinerseits wagen, nein. Das, im Grunde genommen ist diese WM in Südafrika das, was Blatter wollte. Sie ist ein Erfolg für ihn, für seine Politik. Es war für Blatter immer sehr wichtig, diese WM nach Südafrika zu holen. Gerade in diesem Jahr 2010. Im kommenden Jahr 2011 will er erneut als FIFA-Präsident gewählt werden. Und das muss man sich so vorstellen. Die FIFA hat mehr als 200 Mitgliedsverbände und die wählen den Präsidenten und da zählt jede Stimme gleich viel. Und es war immer auch Blatters Taktik, vor allen Dingen auf die afrikanischen Stimmen zu setzen, eben bei dieser Wahl. Das sind rund 50 Stimmen über den Daumen gepeilt. Da kann Blatter jetzt schon von ausgehen, dass er diese Stimmen sicher hat. Also der Blatter ist bekannt dafür, dass er vor allen Dingen auf die Unterstützung durch die ärmeren Fußballverbände setzt. Von daher ist das ganz klar eine Strategie auch in Sachen Machterhalt für Sepp Blatter persönlich.
Das FIFA-Geschäft mit der WM. Oliver Günther, vielen Dank. Eine Billigfluglinie hat dieses FIFA-Monopol auf alles übrigens umgangen und geworben mit dem Slogan „Die inoffizielle nationale Fluggesellschaft des Du weißt schon was". Und sie versprach jedem mit dem Namen Sepp Blatter einen Freiflug. Eine Dame aus Kapstadt hat sich dann gemeldet, ihr Hund heiße Sepp Blatter. Der bekam einen Freiflug und die Anzeige wurde geschaltet mit dem Text „Es ist offiziell, Sepp Blatter fliegt mit uns". Gut, wenn man so kreativ mit solchen Geschäften umgehen kann, die südafrikanischen Straßenhändler, die aus der Bannmeile, die für die Sponsoren reserviert war, verscheucht wurden, konnten das nicht. Das ist auch Fußball.
Der Fußballwahn ist eine Krankheit, aber selten Gott sei Dank. Ich kenne wen, der litt akut an Fußballwahn und Fußballwut. So wie er einen Gegenstand in Kugelform und ähnlich fand, so trat er zu und stieß mit Kraft ihn in die bunte Nachbarschaft. Ob es ein Schwalbennest, ein Tiegel, ein Käseglobus oder Igel, ein Krug, ein Schmuckwerk am Altar, ein Kegelball, ein Kissen war und wem der Gegenstand gehörte, das war etwas, was ihn nicht störte. Bald trieb er eine Schweineblase, bald steife Hüte durch die Straße. Dann wieder mit geübtem Schwung stieß er den Fuß in Pferdedung. Mit Schwamm und Seife trieb er Sport. Die Lampenkuppel brach sofort. Das Nachtgeschirr flog zielbewusst der Tante Bertha an die Brust. Kein Abwehrmittel wollte nützen. Nicht Stacheldraht in Stiefelspitzen, noch Puffer außen angebracht. Er siegte immer, 0-8. Und übte weiter, frisch, fromm, frei, mit Totenkopf und Straußenei. Erschreckt durch seine wilden Stöße gab man ihm nie Kartoffelklöße. Selbst vor dem Podex und den Brüsten der Frau ergriff ihn ein Gelüsten, was er jedoch als Mann von Stand aus Höflichkeit meist überwand. Dagegen gab ein Schwartenmagen dem Fleischer Anlass zum Verklagen. Was beim Gemüsemarkt geschah, kommt einer Schlacht bei Leipzig nah. Da schwirrten Äpfel, Apfelsinen durchs Publikum wie wilde Bienen. Da sah man Blutorangen zwetschen, an blassen Wangen sich zerquetschen. Das Eigelb überzog die Leiber. Ein Fischkorb platzte zwischen Weiber. Kartoffeln spritzten und Zitronen. Man duckte sich vor den Melonen. Dem Krautkopf folgten Kürbisschüsse. Dann donnerten die Kokosnüsse. Genug, als alles dies getan, griff unser Held zum Größenwahn. Schon schäkernd mit der U-Boot-Miene besann er sich auf die Lawine. Doch als pompöser Fußballstößer fand er die Erde noch viel größer. Er rang mit mancherlei Problemen. Zunächst, wie soll man Anlauf nehmen? Dann schiffte er von dem Balkon sich ein in einem Luftballon und blieb von da ab in der Luft. Verschollen, hat sich selbst verpufft. Ich warne euch, ihr Brüder Jahns, vor dem Gebrauch des Fußballwahns.
Joachim Ringelnatz, der Fußballwahn ist ja jetzt erstmal vorbei. Ballverlust Südafrika nach dem Abpfiff, der Tag in HR2 Kultur über die Hoffnungen nach der WM. Fußball ist der Stoff, aus dem in Afrika viele Träume sind. Vor, während und nach einer WM noch einmal mehr. Auch in Kamerun und Algerien, wo Claudia Altmann unterwegs war. Besonders aufmerksam wurde diese WM verfolgt, das erste Mal auf dem afrikanischen Kontinent, wenn auch in Südafrika, das immer schon einen Sonderstatus innerhalb Afrikas genießt. Darüber sprechen wir gleich. In Kamerun war der WM-Song in den letzten Wochen omnipräsent, aber nicht dessen offizielle Version von Shakira, sondern das Original.
Aus allen Bars und Kneipen Kameruns schallte in den vergangenen Wochen der alte Song der Gruppe Sangaloa. Shakira hat den heute betagten Herren zu einem unverhofften Revival verholfen und den Kamerunern zugleich das Gefühl gegeben, wenigstens musikalisch noch in Südafrika mitzuspielen. Aber auch die Selbstzerfleischung ihrer Löwen änderte nichts an der Fußballbegeisterung. Die teilt auch der Rapper Krotal. Musiker haben es in dem zentralafrikanischen Land schwer. Es gibt keinerlei Förderung durch den Staat, anders als im Fußball. Ergebnis? Obwohl die Kameruner beides gleichermaßen lieben, gelten die einen als Versager und die anderen als Helden.
La vision du foot a changé depuis que les gars touchent des milliards.
Das Fußballbild hat sich bei den Leuten geändert, als die Jungs anfingen, Millionen zu verdienen. Heute raten die Eltern ihren Kindern sogar, die Schule abzubrechen und Fußballer zu werden. Plötzlich sind es keine Halunken mehr. Aber früher? Ein Fußballer. Was macht er schon? Und genau dieses Bild haben die Leute heute immer noch von der Musik. Man muss ihnen wieder klar machen, dass man Kunst kaufen muss, dass sie etwas kostet und ihren Wert hat.
Missachtung der Kunst. Für den Rapper der ersten Stunde ein fataler Fehler und brachliegendes Potenzial. Gerade im kulturell so reichen Kamerun mit seinen fast 280 Ethnien. Eine davon sind die Bassa. Zu ihnen gehört auch Fußballgott Samuel Eto. In der Stadt Edea am Fluss Sanaga treffen wir einen seiner glühendsten Fans und vielleicht Nachfolger, Patrick Etombi, genannt Eto. Der 16-Jährige will eines Tages selbst das Löwentrikot mit seinem Namen tragen. Seine Heimatstadt gleicht den meisten anderen Städten des Landes. Kaum Arbeitsplätze, schlechte Straßen und trotz Wasserkraftwerks ist nachts alles stockdunkel. Eto versteht, dass die Leute mehr an Fußball als an Politik glauben.
Die Nationalmannschaft hat uns früher sehr stolz gemacht. Was gibt es denn hier sonst außer dem Fußball, was uns als Volk einen könnte? Nichts.
Fußball, der Konflikte verhindert, die Gesellschaft zusammenkittet. Ein anderes Volk auf dem afrikanischen Kontinent, das diese Erfahrung gerade macht, sind die Algerier. In den 1990er Jahren hat der bewaffnete Konflikt zwischen Islamisten und Staatsmacht das Land tief gespalten. Langsam rappelt es sich wieder auf. Der gemeinsame Jubel nach dem erfolgreichen WM-Qualifikationsspiel gegen Ägypten war grenzenlos. Zuletzt hatte das Algerien am Unabhängigkeitstag 1962 gesehen, erinnert sich Sportreporter Muammar Djebour von Radio Algier.
Überall in Algerien hing die Flagge auf den Balkons, an den Autos war das Nationalemblem angebracht. Das zeigt ein sehr starkes Gefühl von Nationalismus, von Stolz. Wenn in den vergangenen 15 Jahren die Rede von Algerien war, dann ging es doch immer nur um Terrorismus, Tote, ein völlig zerstörtes Land. Jetzt dagegen hat sich das Bild durch den Sport verändert. Der Sport bringt Geschlossenheit in die Gesellschaft.
Dieser Effekt wird jedoch von einigen Beobachtern auch kritisch gesehen, nämlich dann, wenn er bewusst von den Mächtigen ausgenutzt wird. Auch in Algerien dient er derzeit zum Machterhalt, meint der Soziologe Nourdine Hariri.
In den nächsten 10, 15, 20 Jahren wird Algerien weiter einen Präsidenten haben, der von der Armee und den jetzigen Machthabern eingesetzt ist. Ohne Probleme. Der Demokratisierungsprozess kommt hier nicht voran. Und der Fußball ist eine solch günstige Gelegenheit, ein solch gefundenes Fressen, um Patriotismus und Nationalismus weiter zu wecken und hochzuhalten.
Ein Blick nach Kamerun und Algerien von Claudia Altmann. Fußball spielt in Afrika eine besondere Rolle und nachdem die WM in Südafrika so gut lief, gilt das noch mal mehr, auch wenn das nicht immer positiv ist. Und was bedeutet diese WM für die Rolle Südafrikas auf dem Kontinent? Dr. Christian von Soest, dem vom GIGA-Institut für Afrikastudien im Studio in Berlin zugeschaltet. Guten Tag.
Guten Tag.
Es gab ja große Fragezeichen vorher bei dieser WM. Können wirklich Afrikaner so eine Großveranstaltung organisieren? Der Gegenbeweis ist jetzt angetreten. Wird Südafrika jetzt auch von den anderen afrikanischen Ländern anders gesehen?
Von vornherein war das Selbstverständnis in Südafrika, aber auch, ich denke, im Rest des Kontinents, dass Südafrika prädestiniert ist, so ein Weltereignis durchzuführen. Welches andere Land in Afrika hat die wirtschaftlichen Kapazitäten, um das schaffen zu können. Und diese Grundeinstellung, denke ich, wurde bestätigt durch dieses erfolgreiche Turnier. Der Vorteil für Südafrika ist sicherlich zu sehen in den sogenannten Intangibles, also das, was man nicht anfassen kann. Das Image hat sicherlich global gesehen einmal ein großes Plus gewonnen, aber auch in Afrika natürlich selbst. Ich denke, Südafrika war in weiten Teilen sehr erfolgreich darin, dieses Projekt als afrikanisches Projekt zu sehen und auch nach außen hin zu vermarkten.
Jetzt ist ja schon von jeher, wird auf Südafrika große Hoffnung gesetzt. Das war schon vor 20 Jahren so, dass man dachte, jetzt kommt da was in Gang, was auf den ganzen Kontinent ausstrahlen kann. Dann gab es eine Zeit der Ernüchterung, wo man gemerkt hat, na, es geht jetzt nicht alles so schnell. Es gab auch die Unruhen unter Schwarzen. Die Ungleichheiten sind, wie wir gehört haben, auch noch lange nicht beseitigt. Jetzt ist wieder so eine Stimmung, ja, jetzt diese erfolgreiche WM und wieder kommt sowas auf. Ja, Südafrika kann jetzt einen Weg gehen, der dann vorbildhaft ist für ganz Afrika. Sind das vielleicht auch sehr große Hoffnungen, auch vielleicht ein bisschen zu große Schuhe für Südafrika, die da so von USA oder nördlichen Ländern auch aufgedrängt werden?
Die Fußball-WM kann sicherlich als ein sinnstiftendes Ereignis dienen, zum Nationbuilding in Südafrika beitragen, zwischen den verschiedenen Hautfarben, aber auch den ethnischen Gruppen, den schwarzafrikanischen ethnischen Gruppen. Das ist eine Hoffnung, was die Führungsrolle des Landes auf dem afrikanischen Kontinent selbst angeht, ist Südafrika immer sehr zurückhaltend, was die Formulierung dieses Führungsanspruchs angeht. Man spricht von Verantwortung und nicht von Führung auf dem Kontinent. Das ist der offizielle Diskurs. Und die andere Seite ist auch, dass dieser Führungsanspruch oder das politische Handeln und das wirtschaftliche Handeln von Südafrika auf dem Kontinent von den restlichen Nationen natürlich auch mit Argusaugen gesehen wird, weil wir haben hier einfach die politisch und wirtschaftlich dominierende Kraft in Südafrika.
Aber das ist ja interessant, wenn Sie sagen, Südafrika selbst ist da gar nicht unbedingt so wild drauf, mit dieser Führungsrolle bedacht zu werden oder die so anzunehmen, spricht lieber von Verantwortung. Was ist denn da hat das für Anteile, die Südafrika vielleicht gar nicht haben will?
Man kann seit Ende der Apartheid 1994 sich verschiedene Bereiche angucken, Politik, Wirtschaft und Militär. Und da gibt es durchaus Unterschiede, wie Südafrika sich positioniert hat auf dem Kontinent. Generell muss ich vorausschicken, dass die Akzeptanz Südafrikas global im Norden, in Europa, in Amerika immer höher war als in Afrika selber. Also dass die Vorbehalte in der Region teilweise größer waren. Wenn wir uns jetzt die drei Bereiche angucken, dann hat Südafrika seit Ende der Apartheid auf dem politischen Bereich sicherlich sehr große Verdienste, gerade was das sogenannte Institution Building in der Region angeht, die Schaffung der Afrikanischen Union, ähnlich wie die Europäische Union. Da ist Südafrika eine treibende Kraft an diesem Institution Building. Der ehemalige Präsident Thabo Mbeki hat ja auch immer von der afrikanischen Wiedergeburt, der African Renaissance gesprochen und versucht, das mit Inhalten zu füllen. Militärisch ist Südafrika auch sehr engagiert im Rahmen dieser Afrikanischen Union, ist ein großer Truppensteller. Ich denke, da ist die Akzeptanz in den letzten Jahren gewachsen. Wo es Wo es schwieriger ist, ist der wirtschaftliche Bereich. Südafrikas Bruttoinlandsprodukt hat ungefähr 2/3 des gesamten südlichen Afrika. Also es ist eine dominierende Kraft. Und man sieht gerade im südlichen Afrika natürlich die Ausbreitung der Wirtschaft, der südafrikanischen Wirtschaft, der Supermarktketten zum Beispiel. Und da gibt es große Vorbehalte, auch was die regionale Integration und die Öffnung der Zollgrenzen zum Beispiel angeht.
Und da sind auch so die Punkte, wo eben Südafrika sagt, dann bin ich mir doch selber näher vielleicht als der andere afrikanische Nachbar. Muss man da vielleicht noch ein bisschen unterscheiden zwischen dem südlichen Afrika und dem, wenn man auf den gesamten Kontinent schaut?
Die Dominanz im südlichen Afrika ist sicherlich größer, schon von Haus aus. Ich hatte über die Wirtschaft gesprochen. Aber natürlich auch auf dem Kontinent selber gibt es auch andere Konkurrenten. Nigeria wäre da zu nennen als eine Kraft, wo auch das Ansehen höher ist. Das wirkliche Afrika, wenn man es ein bisschen zuspitzen will, wir haben dort keine Wirtschaft, die noch immer stark von weißen Südafrikanern geprägt ist. Das ist ja auch immer ein Faktor, der da noch mit reinspielt. Und man hat sehr schnell festgestellt auf südafrikanischer Seite auch, dass die Formulierung von hohen Zielen, Demokratie, Good Governance, gute Regierungsführung, andere Partner auch vor den Kopf stößt und dass das nicht nur auf Gegenliebe stößt, eine große verbale Führungsposition auch einzunehmen, und hat sehr schnell auch da verbal auch abgerüstet und spricht, wie gesagt, von Verantwortung. Und schließlich hat man natürlich auch gemerkt, dass die eigenen Ressourcen beschränkt sind. Man hat große innenpolitische Probleme auch, die soziale Frage, Arbeitslosigkeit, Ungleichheit. Sie haben in Ihrer Sendung ja schon darüber gesprochen. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Frage, die damit reinspielt. Was sind denn die Kapazitäten? Und da ist die Anfangseuphorie, denke ich, auch so ein bisschen zurückgegangen. Man ist jetzt in den Mühen der Ebene. Und das hat sicherlich auch Rückwirkungen auf die Außenpolitik Südafrikas auf dem Kontinent.
Also da sind das eher so die Wünsche aus dem Norden, dass man sagt, wenn Südafrika vorangeht, dann klappt das schon auch mit den anderen afrikanischen Ländern, aber man verliert dann vielleicht ein bisschen aus dem Auge, dass das alles ziemlich groß ist und dass es sehr verschiedene Führungspersönlichkeiten gibt, sehr verschiedene Regierungsformen und auch Entwicklungsmöglichkeiten auf dem Kontinent. Das heißt, Südafrika hat eine Sonderrolle und wird sie auch behalten, WM hin oder her?
Südafrika hat eine Sonderrolle, ganz klar. Südafrika sieht sich ja auch in einer Weltliga, wenn man so will, von aufstrebenden regionalen Führungsmächten, die alle auch andere Großereignisse ausgerichtet haben. Ich möchte hier China nennen, Olympiade Brasilien mit der kommenden WM und mit der übernächsten Olympiade. Und das ist natürlich auch ein Konzert, in dem man mitspielen möchte als Südafrika. Und Südafrika ist das einzige Land in Afrika, was auch diese strategische, wirtschaftliche und politische Position hat und ist damit auch unabhängig von der Wirtschaftsstruktur, die noch stark von auch weißen Akteuren geprägt ist, setzt sich damit auch vom Rest Afrikas ab.
Dr. Christian von Soest vom GIGA-Institut für Afrikastudien aus Berlin zugeschaltet. Ganz herzlichen Dank, schönen Abend noch. Der Ball ist nicht verloren. Nicht für Südafrika, nicht für Afrika, hoffen wir, und für die FIFA schon überhaupt nicht. Die bereitet sich jetzt auf 2014 in Brasilien vor. Das Geld müsste ja reichen. Bis dahin müssen die Vuvuzelas schweigen, aber der Fußball rollt weiter, auch zwischen den BMs und mit ihm der Rubel. Das war der Tag für heute. Uns gibt es schon morgen wieder. Nachhören oder herunterladen können Sie uns unter hr2.de oder nachhören 23.05 Uhr in der Wiederholung in hr Info. Auf Twitter folgen geht unter der Tag. Gleich geht es hier weiter nach dem Kulturtipp und den Nachrichten mit der Hörbar in hr2 Kultur. Ich heiße Karin Fuhrmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
HR2 Kultur Podcast.
Wann Tag ist, bestimmen Sie.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.